Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht.
Oh mein Sohn, aber wo wir bei Filmen sind, wir beide gucken ja sehr gerne Serien. Und erstmal herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben uns schon im Vorgespräch eben über Serien und Filme unterhalten und wir haben das, wie ihr vielleicht gerade hören konntet, in die Folge mit reingetragen, wo wir jetzt schon beim Thema sind. Wir können ja mal Serienempfehlungen abgeben. Das hören die letzten 2 oder 3 besten Serien, die du dieses Jahr geguckt hast. Was war das am Start?
Terminalist, Amazon Prime, Terminalist. Habe ich geguckt, fand ich gut gemacht. The Terminalist war tatsächlich die letzte. Nee, stimmt gar nicht. Eine Empfehlung, weil ich sie sehr gut fand, war Jack Reacher.
Ja, ich hab jetzt zuletzt geguckt, was ganz seichte, das war Alex Rider. Fand ich großartig, konnte ich mich super bei entspannen. Alex Rider fand ich richtig gut. Was habe ich noch geguckt?
Ted Lasso?
Ted Lasso, großartige Mega Serie. Gut. Eine der besten Serien diesen Jahres war Ted Lasso. Definitiv Ted Lasso, Alex Rider. Und Cleo habe ich jetzt ganz frisch geguckt auf Netflix mit Jella Hase von Fuck You Goethe.
Ja.
Großartige Serie, abgefahren, also wirklich richtig gut, unglaublich gut gespielt von Jella Hase. Will ich gar nicht, weil das ist so frisch. Ich sag, also es lohnt sich, Sören, guck dir das an. Das war richtig gut.
Okay, cool. Das mache ich.
Richtig gut.
Und natürlich nicht zu vergessen, definitiv Hans Siegel, der Bergdoktor.
Sehr gut.
Hat mir lustigerweise, mein Papa ist gerade im Urlaub und der hat mir vorgestern, glaube ich, WhatsApp ein Bild geschickt vom Originaldrehort. Der ist gerade in den Bergen wandern und ich habe geschrieben, ich hoffe, ihr habt nichts Schlimmes, dass ihr jetzt im Urlaub zum Arzt müsst. Sehr schön, Philipp.
Lass uns starten, Sören.
Wir starten.
Ich habe dir was geschrieben. Ich lese das jetzt vor.
Ja, lies mal.
Es gab Zeiten, da hat man sich ausschließlich auf das Ergebnis konzentriert. Das Produkt muss den Konsumenten gefallen. Wie es entsteht, egal. Wir haben das viele Jahrzehnte akzeptiert und zwar in den unterschiedlichsten Branchen. Das hat sich geändert und zwar in den unterschiedlichsten Branchen. Das liegt einerseits daran, dass Konsumenten sich mit Unternehmen beschäftigen und sich für Herkunft und Herstellung von Gütern interessieren und andererseits auch an den Unternehmen selbst, die ihren Wertekompass neu ausgerichtet haben. Das hat viele Vorteile. Die Güterqualität steigt und die Mitarbeitenden erhalten einen geschützten Raum und die Chance, sich mit Unternehmenswerten zu identifizieren oder auch nicht. Selbiges gilt für die Konsumenten. Sie haben die Chance, Produkte nicht nur auf Grundlage von Aussehen und Geschmack zu kaufen, sondern identifizieren sich gleichermaßen mit Unternehmenswerten von Unternehmen, in denen sie nicht arbeiten. Was erzählt er hier eigentlich, fragt ihr euch. Naja, ich versuche euch meine Sichtweise für das unbeliebte Wort Qualitätsmanagement zu erläutern. Und da rede ich eben nicht von diversen Labels wie Fair Trade oder CO2-neutrales Produkt, denn das sind ja alles nur Ergebnisse von Strukturen, Prozessen und Einstellungen. Nur so konnte ich selbst irgendwann verstehen, warum Qualitätsmanagement so wichtig ist, auch in der Pflege. Denn hinter genormten Word-Templates, Aktualisierungswellen kurz vor Prüfungen und scheinbar einer Menge Nonsens-Bürokratie steckt viel mehr. Auch in der Pflege. Hier steht geschrieben, wie es läuft. Um Mitarbeitende zufriedenzustellen und ihnen Orientierung und Klarheit zu geben und Patienten die nötige Sicherheit, Transparenz und Versorgungsqualität zu bieten. Es kann eben nicht jeder machen, was er will. Qualitätsmanagement ist gar nicht so übel, wie ihr denkt. Man muss es nur aus der richtigen Perspektive betrachten. Außerdem geht vieles auch digital. Und wie modernes und gelebtes Qualitätsmanagement heutzutage aussehen kann und ob Entbürokratisierung parallel zu steigenden Qualitätsmanagement-Anforderungen existieren kann, das weiß er besser als jeder andere. Johannes Voigten ist zu Gast, Gründer und Geschäftsführer von OrgaVision aus Berlin.
Bisschen sprachlos, Philipp. Das war ein Intro, wo ich denke, wow, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich da einsteigen darf. Aber erstmal vielen Dank, dass ich bei euch sein darf und dass wir vielleicht auch dieses Wort, was nicht gerade den besten Klang in manchen Ohren hat, irgendwie so ein bisschen entstauben können und vielleicht auch ein bisschen zum Glänzen bringen können. Mal schauen, wohin uns das Gespräch führt.
So ist es. Sehr schön. Auch von mir herzlich willkommen. Lieber Johannes, stell dich doch bitte unseren Zuhörern und Zuhörerinnen aber selber vor.
Die Kurzfassung hat ja Philipp gerade gesagt, Gründer und Geschäftsführer von OrgaVision. Ich würde mal sagen, interessant jetzt zumindest für diesen Podcast wird eigentlich meine Geschichte, wenn ich sie in den späten 80er Jahren beginnen lasse. Weil da war mein erster Berührungspunkt in der Sozialwirtschaft über meinen Vater, eigentlich über meine Eltern, aber erstmal mein Vater. Mein Vater war gelernter Krankenpfleger und hat Mitte der 80er Jahre eine Sozialstation übernommen. Das war noch weit vor der Pflegeversicherung und das führte zu Folgendem. Also er hat eine Gemeindekrankenschwester abgelöst, die damals tatsächlich alleine in so einem Stadtbezirk Augsburg war, das mit dem Fahrrad die Patienten besucht hat. Und dann hat er also die Dame aus Altersgründen erstmal vertreten bzw. das dann übernommen. Und eine Sache übrigens fällt mir gerade nochmal ein, das Besondere war bei so einer Gemeindeschwester, die hat 24 Stunden eigentlich gearbeitet. Ne? Die war Tag und Nacht erreichbar. Und übrigens war das mein Vater auch, das war tatsächlich ihm ganz wichtig. Aber das führt uns ein bisschen weg, weil meine Geschichte sozusagen, ich muss ja jetzt auch ins Spiel kommen, ist dann die, dass Mitte der 80er Jahre ich so in der Mitte meiner Pubertät war, 17, 18 Jahre und natürlich schon Freude an den ersten Heimcomputern hatte. Das war begann mit dem C64, ne? Eine legendäre Maschine und ich konnte dann sogar ein Amiga meinen eigenen nennen. Das war natürlich dann schon die Krönung mit Grafik und so weiter. Und es gab ein Problem für meinen Vater und das war eben, er musste einmal im Quartal den Krankenkassen Rechnungen schreiben. Und dafür hatte er eine ganz großartige Maschine, das war die Schreibmaschine. Und mein Vater war wirklich jemand, der einfach sein ganzes Hauptaugenmerk auf Patienten gerichtet hatte. Das heißt, das Schlimmste, was man ihm antun konnte, das war, dass er auf einem Stuhl sitzend vor dem Schreibtisch mit Schreibmaschine bewaffnet irgendwie etwas tun musste, was ihn davon abgehalten hat, zu pflegen. Das war ein Drama für die ganze Familie und nicht bloß für meinen Vater, weil das war auch nicht an einem Wochenende zu schaffen. Und ihr kennt das vielleicht noch, ne? Da gab es so Strichlisten und so und dann musste man das überführen und so. Und die Krönung war dann irgendwann, und das hat eben Wochen bei ihm gedauert, weil es keinen Spaß gemacht hat und nicht ein Wochenende und nicht zwei Wochenenden, dass ich dann mit ihm da irgendwie in die Stadt gefahren bin und diese großen Umschläge bei der AOK eingeschmissen habe. Ne? Dann war der Job erledigt und dann war schon wieder das halbe Quartal um. Also das war nicht erquicklich und ich dachte, Mann, das geht doch mit EDV besser. Ne? Also ich kannte mir nicht wirklich gut aus, außer mit Spielen am PC und hatte dann folgenden Deal. Ich habe gesagt, wenn ich einen PC hätte, ne, so einen echten PC, ne, so IBM-kompatibel, da gibt es so Programme und da könnte man das irgendwie so machen, dass du fast nichts mehr machen musst. Und das ist eigentlich sozusagen meine Geschichte, die mich ganz tief dann in die Sozialwirtschaft hineingebracht hat. Ich habe dann ein Commodore PC20 bekommen. Ich weiß nicht, also das wissen nicht viele, was das war, aber das war ein Gerät, das hatte sogar eine Festplatte. Ne? Da brauchte man nicht irgendwie so eine Datasette und man brauchte auch keinen Floppy Disk. Der hatte schon eine Festplatte und ich hatte Open Access, das war so ein integriertes Programm, ne? Textverarbeitung, Datenbank, so irgendwie. Und dann habe ich da was gestrickt. Ne? So erstmal die Adressen, und also brauchen wir jetzt alles nicht im Detail machen.
Ganz kurz, Johannes, wie viel Terabyte Speicher hatte die Festplatte?
Ich wusste gar nicht, was Terabyte ist, weil das war keine Größe, in der irgendjemand gedacht, geschweige denn etwas konstruiert hatte. Da waren wir ganz weit weg. Das waren ja die Zeiten von MS-DOS in einer niedrigen Version, wahrscheinlich zwei irgendwas ging es los. Und da war jedes Byte wertvoll. Und wenn es Kilobyte war, dann war es schon irgendwie, da musste man sich schon fragen, ist das gut investiert? Ne? Also das waren effiziente Zeiten, so viel kann man sagen. Und das Schöne an der Geschichte ist, dass das Happy End war, es hat funktioniert. Man konnte tatsächlich dann ohne Schreibmaschine diese Abrechnung mit den Krankenkassen machen. Und ich hatte mein erstes großes Learning dabei und das war, dass mein Vater es trotzdem nicht gerne gemacht hat.
Daran hat sich übrigens nichts geändert.
Ja, genau. Und also sagen wir so, für mich war es dann nicht ganz so tragisch, weil der nächste Deal war, ich mache es für ihn am PC. Und habe dafür noch Geld bekommen. Das war gut. Und aber ich habe eine Sache gelernt und die ist mir später oft begegnet. Ne? Wenn eine Arbeit analog keinen Spaß macht, dann ist es sehr, sehr selten, dass, wenn sie digitalisiert wird, danach Spaß macht. Das habe ich mir schon mal gemerkt. Oder man muss noch was anderes tun, als nur zu digitalisieren, damit es sozusagen auch beim Menschen ankommt oder dass der Mensch dann das auch wirklich anders erlebt. Das hat mich sozusagen so ein bisschen zur Sozialwirtschaft ganz nahe gebracht. Und ich mache jetzt einen großen Sprung. Ich habe dann mit der Sozialwirtschaft verschiedene kleine Sachen gemacht. Ich habe PCs zusammengeschraubt. Ich habe Netzwerke irgendwie aufgebaut als Schüler und dann als Student. Novell war so ein Netzwerksoftware. Mhm. Und ich habe dann selber programmiert. Und ich habe dann damals angefangen, Betriebswirtschaft zu studieren. Und dann habe ich mein IT-Wissen und BWL-Wissen irgendwie zusammengebracht. Dann so Buchhaltungssysteme irgendwie vertrieben. Habe dann Schulungen gemacht, von MS-DOS-Schulungen bis eben Kostenrechnung und. Und weil dann kam eben allmählich die Pflegeversicherung, dann wurde es wirklich spannend. Dann musste anders abgerechnet werden. Plötzlich musste man tatsächlich eine kaufmännische Buchführung haben als Pflegeeinrichtung. Davor haben noch viele so eine Einnahmenüberschussrechnung gemacht. Da musste man plötzlich bilanzieren. Es gab eine Pflegebuchführungsverordnung. Wahnsinn. Das hat bei vielen Trägern wirklich für Aufregung gesorgt und war auch erstmal ja gar nicht als Kompetenz da. Und da war ich so mittendrin. Und habe aus dem heraus dann eine Unternehmensberatung gegründet, die ausschließlich in der Sozialwirtschaft berät, immer noch. Das ist Consolutions. Da beraten wir Träger in der freien Wohlfahrtspflege, auch private Träger zu allen möglichen Themen. Aber mein Kern war sozusagen BWL und IT zusammenzubringen. Und ja, das war so, ich würde mal sagen, das ist so das erste große Kapitel, was wir jetzt abgeschlossen haben. Und dabei, wenn man so tagtäglich in eine Organisation hineingeht, wo oben drüber Pflege steht, in welcher Form, oder Wohlfahrtspflege heißt ja auch, da geht es um Kitas, da geht es auch um Beratungsstellen und so weiter. Wir bleiben ja hier in dem Podcast mal bei Pflege. Dann fällt einem ja als Berater auf, dass jeder, der Pflege macht und eine Organisation ist, die irgendwie mit Krankenkassen und Pflegekassen zu tun hat, ein Qualitätsmanagement vorweisen muss. Nicht wahr? Ob man das will oder nicht, das ist schon mal ein existenzieller Bestandteil. Ohne das kann ich gar keine Pflegeleistung erbringen. Und das ist das, was mir dann irgendwann mal aufgefallen ist, weil ich die Leute immer gefragt habe, haben Sie denn ein Qualitätsmanagement? Kann ich das mal sehen? So, ne? Und was war die Antwort in wahrscheinlich mehr als 95% der Fälle? Ja, haben wir. Schauen Sie mal da in diesem Regal, wenn Sie da ganz unten rechts, der Ordner, ne, der, das ist unser Qualitätsmanagement. Ne. Okay, das war schon irgendwie spannend zu sehen, dass das sozusagen anscheinend irgendwie etwas ist, was keiner braucht, was also in der Ecke steht, im Regal steht, was scheinbar für Menschen in ihrem alltäglichen Tun keine Bedeutung hat, was wie ein ungeliebtes Kind in der Ecke zu stehen hat, nicht wahr? Und man sich auch ein bisschen schämt, man zeigt es nicht gerne, ne? Und nur wenige wissen, was das vielleicht sozusagen beinhaltet. Und mich hat das neugierig gemacht, weil ich mir gedacht habe, okay, also was ist denn bei so einem ungeliebten Kind? Man kann ja auch sagen, das hässliche Entchen, ist da das Potenzial für so einen weißen Schwan? Ja, und ich würde sagen, eine Sache war klar, warum das ungeliebte Kind war. Die Leute, die das verantwortet haben, die haben extrem viel Zeit dafür investieren müssen, so ein Qualitätsmanagement nicht bloß aufzubauen, sondern formal erstmal so weit, ich sag mal, zu verwalten, dass es sich wirklich Qualitätsmanagement über Jahre nennen darf. Ne? Da gibt es bestimmte Anforderungen, auf die wir vielleicht nochmal später kommen. Und das kostet richtig viel Zeit. Und wenn man das manuell macht oder so mit bisschen digitaler Unterstützung, ja, dann macht das keinen Spaß. Ne? Also allein so, ihr kennt das, irgendwas ändert sich, eine Information, dann wird da irgendwie ein neuer Word-Dokument abgelegt, Version 1, 3, 5 vom so und so vielten. Ne? Und dann muss man irgendwie Versionsnummer in den Kopf- und Fußzeilen schreiben und dann muss man irgendwie sorgen, dass alle in der Organisation mitbekommen, dass es jetzt eine neue Pausenregelung gibt oder was auch immer. Dann gibt es Unterschriftenlisten, man läuft von Pontius zu Pilatus, die Leute sind im Urlaub und krank, die Unterschriftenliste füllt sich nicht. Ich bin nur damit beschäftigt, lästig für meine Kollegen zu sein. Wer will so einen Job machen? Nicht wahr? Also da kann man nicht glücklich werden. Das ist eher das Gegenteil davon. Das war die eine Sache. Ne? Und da dachte ich, okay, das könnte man vielleicht effizienter machen. Ne? Also gerade so mit Software, weil man ein bisschen Software-affin hat, habe ich gedacht, boah, wenn man das effizienter machen könnte, dass die Qualitätsmanager sich um Qualität kümmern und nicht um Management, nämlich irgendwie diesen Overhead zu verwalten, dann könnte das doch irgendwie so ein bisschen aus diesem hässlichen Entchen so was bisschen Schöneres werden. Und dann gab es noch einen zweiten Gedanken, und der beschäftigt mich noch viel mehr. Das war der Gedanke, wie sorgen wir dafür, dass es für die Mitarbeiter etwas ist, was Bedeutung hat, dass es für die Mitarbeiter einen Unterschied macht, ob man es hat oder nicht. Ne? Dass die sagen, das ist meine große Vision, ohne mein Qualitätsmanagement kann ich gar nicht so gut arbeiten. Ne? Das schafft mir Sicherheit, das gibt mir einen Informationsvorsprung, das schafft Transparenz und so weiter und so fort. Da bekomme ich alle Informationen, die ich brauche, um einen guten Job zu machen. Und das Interessante ist in der Sozialwirtschaft, dass es ja da ganz viele Leute gibt, die sehr gewissenhaft sind und versuchen wirklich einen sehr guten Job zu machen. Und wenn es da Unsicherheiten gibt, wie mache ich das sehr gut, dann ist das einfach schade. Wir wollen den Leuten Sicherheit geben, dass sie bestmöglich wissen, wie sie etwas zu tun haben. Und jetzt sind wir schon fast bei deiner Einführung, Philipp. Also so Qualitätsmanagement, wofür ist das eigentlich gut? Ja, um zum Beispiel Abläufe und Strukturen so zu beschreiben, dass sie, wie sagt man so schön als Fachmann, handlungsleitend sind. Das heißt, mir helfen, eine Orientierung zu haben, links und rechts. Ah, so geht das bei uns. Und diese zwei Aspekte, Qualitätsmanagement effizienter zu machen und Qualitätsmanagement nutzbar zu machen, erlebbar zu machen, wertvoll zu machen für die Mitarbeiter, das ist jetzt die Geburtsstunde sozusagen von OrgaVision. Und das wäre Kapitel 3, aber bevor der Monolog nicht aufhört, würde ich sagen, machen wir mal hier eine kurze Pause.
Das war einiges, was du erzählt hast, aber ich hab drei Dinge, auf die ich gerne reagieren würde. Punkt 1, aber das ist etwas, wo ich gerne später nochmal drauf eingehen würde, ist, ich habe es persönlich immer als Problem betrachtet, dass es eine Art Kompetenzstreit, wenn wir jetzt mal von Pflegeeinrichtungen sprechen, zwischen Qualitätsmanagement-Beauftragten gab und den Pflegekräften selbst. Ich habe es erlebt, dass Qualitätsmanagement-Beauftragte gar nicht selbst Pflegekräfte waren und allein das zu Diskrepanzen zwischen mir muss keiner erklären, wie ich es zu machen habe, weil ich weiß am besten, wie es geht. Und ich lasse mir das auch von keinem anderen sagen, selbst wenn alle anderen Kollegen das anders machen. Ich mache es auf meine Art und so. Also, dass da kein Miteinander herrschte, sondern eher ein Gegeneinander in vermeintlich handlungsleitenden Grundsätzen, die dann aber entsprechend nicht so umgesetzt wurden, weil sie entweder sich nicht an den Prozessen der Pflegekräfte orientiert haben oder einfach aus anderen Gründen nicht gemacht wurden. Aber dann zwei Dinge jetzt noch, die ich aufklären würde. Und zwar ist jetzt zweimal die Pflegeversicherung gefallen. Einmal hast du gesagt, es war noch weit vor der Pflegeversicherung und dann hast du erwähnt und dann musste man irgendwann mit den Krankenkassen entsprechend abrechnen, komplexer abrechnen. Und das war dann nach Einführung der Pflegeversicherung. Das war 1995. Ich will das einfach nur mal, dass man das mal weiß. Es war 1995. Seit diesem Zeitpunkt gibt es die Pflegeversicherung. Und wer sich schon immer mal gefragt hat, warum der Buß- und B-Tag verschwunden ist, außer in Sachsen, da gibt's sie noch. Aber in allen anderen 15 Bundesländern ist der Buß- und B-Tag verschwunden. Das war wegen der Einführung der Pflegeversicherung. Das haben quasi die Arbeitgeber damals als Entschädigung bekommen. Dieser Feiertag wurde gestrichen mit Einführung der Pflegeversicherung.
Um sozusagen Pflegeleistung plötzlich separat erhalten zu können. Es gab ja plötzlich die Pflegeversicherung. Das heißt, wenn es ein Pflegefall war, dann war das was anderes, als wenn ich Krankenhilfe gebraucht habe. Und das hat insgesamt diese Einführung der Pflegeversicherung ja zu vielen geführt. Das wäre sicher ein eigener Podcast wert. Aber es hat auch dazu geführt, zu einer gewissen Art von Professionalisierung an vielen Stellen, auch administrativ. Wie wir gerade gesagt haben, Buchführung zum Beispiel, Bilanzierung, solche Geschichten. Aber es ging ja plötzlich auch darum, dass da begriffen wurde und vom Gesetzgeber ganz bewusst gestaltet wurde, so eine Art Marktverständnis. Nur, dass er sozusagen nicht über Angebot und Nachfrage geregelt werden sollte, sondern interessanterweise da, wo es unternehmerisch geworden wäre, hat der Staat ein paar Dinge festgelegt. Kalkulation der Preise beispielsweise, da durfte man plötzlich nicht unternehmerisch kalkulieren, da musste man so. Und andererseits hat man aber gesagt, ja, ihr müsst halt wettbewerbsfähig werden. Und das hat eben auch dazu geführt, dass man gesagt hat, dann brauchen wir auch Qualitätsstandards, dass da darf nicht zulasten der Qualität gehen, was auch immer das bedeutet hat. Und das waren aufregende Zeiten. Und interessanterweise, du sagst, das ist schon so lange her, aber an manchen Stellen sind wir trotzdem noch im Prozess, uns weiter zu professionalisieren, was nicht immer zu besseren Qualitätsmerkmalen führt.
Das ist genau mein dritter Punkt. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Prozessen in der pflegerischen Praxis zu tun. Aber ich hoffe, ich enttäusche dich nicht. Aber ich denke, du weißt es auch. Du hast gesagt, ihr habt mit dem Fahrrad die großen braunen Umschläge zu den Kassen gefahren. Das ist heute noch so. Ich würde sagen, die Leute fahren nicht mit dem Fahrrad, verschicken es mit der Post. Aber die Umschläge, die flattern immer noch bei vielen, vielen Kassen rein. Also ich glaube, dass jeden Monat, ich weiß nicht, ob es Hochrechnung geht, wie viel Tonnen Papier.
900 Tonnen. Nur ambulante Dienste.
Danke, so 900 Tonnen Abrechnungs-, also Rechnungen, Leistungsnachweise und das ganze Gedöns flattern immer noch bei den Kassen rein.
Jetzt bin ich ja nicht kompetent zu sagen, warum das alles noch mit Brief passieren muss, die Abrechnung. Aber eine Sache weiß ich, dass man zumindest ein Qualitätsmanagement, was ja in erster Linie etwas beschreibt, etwas dokumentiert, nämlich wie arbeiten wir, wer ist für was verantwortlich, welche Abläufe haben wir, dass man das ja auch irgendwie auf ein Blatt Papier schreiben kann und damit Ordner füllen kann oder dass man das zumindest digital macht. Es gibt keine Vorgaben, wie man es macht und dann kann man sich natürlich fragen, wie machen wir das? Und dann sind wir wieder beim digitalen QM. Aber ich muss gestehen, deine erste Frage habe ich jetzt ein bisschen aus dem Blick verloren. Du hattest ganz am Anfang ein erstes Statement gemacht und da dachte ich mir, da muss ich noch was sagen und jetzt ist es weg.
Erstes Statement war
die Diskrepanz oder.
Ah, super. Genau. Ja, weil das ist eine ganz interessante Geschichte. Qualitätsmanagement gibt es ja schon vor der Pflegeversicherung, kommt auch eher aus anderen Bereichen, ist also schon auch Jahrzehnte alt. Und das ist natürlich die Frage, die wir uns heute stellen müssen, mit welcher Haltung betreiben wir denn QM? Ne? Und das, was du scheinbar erlebt hast, ist ja, dass es da auch so ein hierarchisches Verständnis gibt. Ne? Da kommt jemand, der Qualitätsmanagementbeauftragte ist, abgekürzt QMB, und der ist für alles verantwortlich. Und das heißt auch, er fühlt sich vielleicht sogar verantwortlich, fachlich, inhaltlich Dinge sozusagen zu definieren. Und dann sollen sich alle daran orientieren und halten. Und dann kommst du zu der Diskrepanz, dass ich als Praktiker sage, ja, aber dieser Prozess, so funktioniert ja gar nicht. Wir machen das gar nicht so. Ne? Und das wäre das Allerschlimmste, was uns passieren kann, dass wir, ich sag mal, scheinbar Prozesse definieren, die aber im Alltag gar nicht gelebt werden, weil sie so nicht funktionieren. Ne? Und deswegen würde ich sagen, müssen wir als erstes dann in diesem Kontext auf die Rolle, auf die Verantwortung eines QMB, eines Qualitätsmanagementbeauftragten schauen. Und ich würde sagen, da hat sich hoffentlich bei den meisten viel geändert. Mhm. Was soll der denn tun? Nun ja, er hat die Verantwortung, dass dieses Managementsystem bestimmten Anforderungen genügt. Es kann auch sein, man kann ja so ein System zum Beispiel auch zertifizieren lassen und dann schaut jemand von außen drauf. Es gibt ja solche Normen wie die 9001, Qualitätsmanagement-Norm, die beschreibt, wie so ein System, aus welchen Bestandteilen sozusagen, aus welchen Merkmalen das gestrickt sein muss, damit es diese Norm erfüllt. Ist auch sehr hilfreich, selbst wenn man sich nicht zertifizieren lässt, da mal reinzuschauen, um zu sehen, wie bauen wir denn das auf. Also das muss er sicherstellen. Und ich würde mir wünschen, dass, und so wird es, glaube ich, auch mittlerweile von den meisten gelebt, dass er auch eine moderierend koordinierende Tätigkeit hat, was nicht heißt, dass er der Schlauste ist, was das Fachliche anbelangt, sondern dass er dafür sorgt, dass das, was an fachlichem Wissen da ist, das, was an Prozessen da ist, genauso wie es gelebt wird, einerseits dokumentiert beschrieben wird und von allen so gelebt wird. Ne? Also ein wesentlicher Punkt ist ja die Standardisierung. Übrigens, die Pflege lebt ja von Standardisierung. Ne? Deswegen gibt es auch Pflegestandards, die eben vorschreiben, wie machen wir denn eine Dekuppelungsvorsorge. Ja, ja. Das sucht sich nicht jede Pflegekraft aus, wie sie es denkt. Ne? Da haben wir auch Vorgaben, die eben auch personenunabhängig Qualität sicherstellen sollen. Nur wie die Qualität sozusagen sichergestellt werden soll, das muss von irgendjemand koordiniert, verantwortet werden. Und im Idealfall ist es das Wissen aus der Organisation, das heißt von den Fachleuten. Und eine andere Aufgabe hat er auch, nämlich auch wenn wir heute beschreiben, wie wir Dekubitus vorsorglich beispielsweise machen, dass er dafür sorgt, dass wenn wir diesen Prozess verbessern können, dass wir ihn auch verbessern. Ne? Da gibt es so ein schönes Wort, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Das soll ein Qualitätsmanagementsystem auszeichnen, dass wir nicht bloß beschreiben, wie es heute ist. Weil wenn wir es beschrieben haben, dann heißt es ja noch lange nicht, dass es gut ist, ne? Sondern wir haben es halt nur beschrieben. Das würde übrigens für ein Qualitätsmanagementsystem ausreichen. Ne? Das sagt nichts, wie gut die Qualität ist. Es beschreibt nur sozusagen, was wir beachten müssen, wenn wir das dokumentieren. Ja. Und jetzt wäre es unsere Aufgabe als Mitarbeiter doch idealerweise, als Pflegemitarbeiter zu sagen, boah, ich habe noch eine Idee an der Stelle, wenn wir das anders machen, die Übergabe anders machen, wenn wir dafür sorgen, dass wir ein anderes Material verwenden, wenn wir unsere Kollegen besser onboarden an der Stelle, was auch immer, dass das, was da an Ideen da ist, um besser zu werden als Organisation, dass das wieder verarbeitet wird in der Organisation und damit dann für alle auch ein verbesserter Standard wird.
Was denkst du, wie viele Unternehmen ruhen sich auf den Begriff KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, auch aus? Wenn man sich im KVP befindet, kann man sich ja durchaus auch auf seinem vielleicht maroden und nicht perfekten Qualitätsmanagement ausruhen.
Ja, also das sind ja zwei Dinge. Das Qualitätsmanagementsystem kann marode sein. Ne? Das ist übrigens das, was mich immer am meisten interessiert, weil da kann ich den größten Beitrag leisten. Aber das, was es beschreibt, nämlich die Organisation mit ihren Verantwortlichkeiten und Prozessen, kann auch marode sein. Ne? So. Und der KVP, der bezieht sich in der Regel auf das, wie in der Organisation gearbeitet wird. Und wenn so ein Auditor kommt, der dann so ein Managementsystem betrachtet, der schaut sich hier an, wie marode oder wie gut, welchen Reifegrad, um es mal ganz vornehm zu sagen, welchen Reifegrad hat denn das Managementsystem? Und natürlich gibt es da auch dann eben Feststellungen, wo es heißt, na, da müsst ihr noch ein bisschen schrauben, da fehlt was ganz und da seid ihr schon ganz gut.
Ja, verstehe.
Johannes, du hast schon erzählt, du hast als Unternehmensberater im Prinzip ja angefangen. Dann kam das Qualitätsmanagement dazu. Wie kam es konkret denn zu dieser Zeit als Berater zur Gründung von OrgaVision?
Ja, also das eine, das war die Beobachtung, jeder hat Qualitätsmanagement und keiner ist glücklich damit. Das war so eine Beobachtung und als Berater versucht man ja immer etwas besser zu machen. Das ist ja der Mehrwert, den man hoffentlich liefert. Und es ist natürlich schön, wenn jeder das gleiche Problem hat, da schreit er danach, irgendwie zu schauen, gibt es nicht auch eine Lösung für alle? Und in meiner damaligen Naivität und mit meiner großen IT-Affinität habe ich gedacht, das, was ich als Probleme ausgemacht habe, nämlich mangelnde Effizienz im Aufbau und in der Verwaltung eines Managementsystems und mangelnder Nutzen für die Mitarbeiter im Alltag, das ist ein Softwareproblem. Bisschen Software hingestellt und dann wird das alles besser. Ne? So, und das war der Gründungsgedanke von OrgaVision. Ja, ich glaube, dass es auch eine Werkzeugfrage ist. Ne? Also Software als Werkzeug, da kann man schon viel besser machen, gerade was die Effizienz anbelangt, was die Akzeptanz anbelangt und der Mehrwert bei den Mitarbeitern, da habe ich ein bisschen von meiner Naivität verloren und habe viel erfahren, dass das nicht nur eine Toolfrage natürlich ist, aber dass auch da das Tool natürlich einen Unterschied machen kann oder sozusagen hilfreich sein kann als solches. Aber erstmal war so wirklich der Gedanke, wir schauen mal, dass die Leute von so, ich schreibe in Word irgendwas, leg's auf irgendeinem File-Server ab, mach manuell eine Versionierung, mach manuell eine Verteilung von irgendwelchen Unterschriftsmappen und so weiter, dass wir das alles schon mal in den Griff bekommen, um wirklich Zeit zu sparen und damit auch Zeit besser für die Qualität einsetzen zu können. Ne? Und das war ursprünglich einfach der Gedanke, da gibt's doch sicher was. Und es gab auch damals etwas schon, ne? So 2-3 Unternehmen hatten wir dann schon kennengelernt, die so eine spezielle QM-Lösung hatten. Nur als wir die testweise in Projekten eingeführt haben, haben wir festgestellt, das klappt nicht, weil in der Sozialwirtschaft nicht alle Menschen so begeisterte IT-Nutzer sind wie ich. Das heißt, wenn die nochmal eine zusätzliche Software bekommen, dann ist das nicht für die toll, endlich noch ein Tool, sondern dann ist das irgendwie, boah, ich bin überfordert oder ich will nicht. Ne?
Der Peak der Überforderung, ja.
Ja, ne, und dann fängt es auch wieder an, keinen Spaß zu machen, weil man schon Sorge hat, dass man es gar nicht kann. Ja. Und die meisten Leute, die kommen gar nicht so weit, dass sie feststellen, dass sie es könnten, weil sie davor schon sagen, will ich nicht, ne, aus diesem Grund. Und das heißt, also es war zu kompliziert und natürlich in der Sozialwirtschaft sitzen auch keine IT-Profis, die gerne Server betreiben und noch den nächsten Server hinstellen. Also haben wir gedacht, mit den Lösungen, die wir da kennengelernt haben, das wird in der Sozialwirtschaft, also wenn es inhaltlich auch passt, aber für die Menschen wird es nicht passen. Ja, wie gesagt, also damals war ich auch noch ein bisschen enthusiastischer und habe gedacht, dann machen wir es halt selber, ne? Wenn es keiner hat. Und wir aber jetzt verstanden haben, was notwendig ist, dann bauen wir halt dieses Stück Software und dann sind wir schon beim Happy End. Ne? Und wir sind schon ein bisschen happy, aber das End ist noch nicht da.
Und gegründet aus eigenen Mitteln heraus oder gab es Investoren?
Also, das kann ich jetzt ganz stolz sagen, weil mir auch in den letzten Jahren erst klar geworden ist, dass das gar nicht so selbstverständlich ist. In der damaligen Zeit, also gegründet, Handelsregistereintrag Dezember 2008, nach ungefähr 10 Monaten in einem spannenden Joint Venture mit 2 Freunden zusammen, die alle auch ihr Unternehmen hatten. Ich hatte die Unternehmensberatung und meine Freunde hatten auch Unternehmen und die haben gesagt, ja, wir brauchen zwar kein Qualitätsmanagement, aber wir wachsen so. Jeden Monat müssen wir den Leuten wieder erklären, wie unser Unternehmen funktioniert. Wir müssen immer so ein Onboarding machen und so. Wir hätten so, ne? Und da haben wir das zusammen gemacht und dann eben Ende Dezember einfach mal die Firma gegründet. Und dabei haben wir natürlich festgestellt, das ist ja jetzt nicht bloß ein Thema für die Sozialwirtschaft, das muss man dazu sagen, ne? Sondern wir haben ganz schnell verstanden, das Problem ist ein Organisationsproblem. Also das egal, ob da Produktion oben drüber steht, ob Dienstleistung drüber steht, ob es eine Papierfabrik ist oder ein Kindergarten, es ist egal. Und so gesehen ist mittlerweile OrgaVision natürlich auch in allen Branchen zu Hause. Aber die Wurzel ist tatsächlich Sozialwirtschaft und dieses Verständnis, dass die Benutzerfreundlichkeit, die Leichtigkeit in dem, wie kann ich damit umgehen? Und da gibt es ein böses Wort, intuitives Verständnis, ne? Was auch immer das heißt, aber dass ich einfach sozusagen mich relativ einfach und schnell orientieren kann, auch wenn ich es nicht jeden Tag nutze, ne? Weil das ist eine Applikation, die brauche ich nicht unbedingt jeden Tag.
umso schwieriger ist es, dass ich dann immer wieder reinfinde. Und das war so ein Hauptaugenmerk. Also es muss einfach in der Bedienung sein. Das sind keine IT-Profis und sie wollen eigentlich nicht belästigt werden von der Software, sondern sie brauchen etwas von der Software. Und das ist immer Information. Wie können wir Information so zur Verfügung stellen, so leicht zur Verfügung stellen, dass es dann, wenn es für mich wertvoll wird, weil ich es wissen muss, ne? Freitag, ich bin der Letzte im Büro, was muss ich jetzt nochmal machen? Ne? Also Licht aus, kann ich mich noch erinnern. War da was mit der Kaffeemaschine und so? Ne? Das sind ja ganz, ganz alltägliche Sachen. Ne? Oder die Frage eben, Urlaubsantrag, wo ist denn die aktuelle Version? Ne? Jeder macht seine Schublade auf und man weiß nicht so ganz genau, was jetzt das Dokument ist, was der letzte Stand ist. Das versuchen wir sozusagen natürlich da zu lösen. Und dann ist es schön, wenn ich nicht meine Kollegen frage, du Sören und du Philipp, wo ist jetzt das aktuelle Formular? Weil ihr womöglich beide der Meinung seid, ihr habt es und keiner hat recht. Sondern das, was wir wollen, ist, jeder fragt erstmal OrgaVision. Und OrgaVision stellt mir nur die aktuelle Version zur Verfügung, die freigegeben ist. Ne? Wir haben ja im Qualitätsmanagement immer so einen Freigabeprozess. Wir müssen ja die Information lenken und die eben sicherstellt, dass es gar keine alten Dokumente mehr geben kann, weil digital eben sichergestellt ist, jeder arbeitet nur mit der aktuellen Fassung von Regelungen, von Arbeitsanweisungen und so weiter. Und da fängt es dann schon an, dass es mir als Mitarbeiter mehr Sicherheit gibt. Ne? Weil dann kann ich mich mit euch über meinen Urlaub unterhalten und muss euch nicht dann irgendwie auf die Füße treten und sagen, wem glaube ich jetzt mehr, Philipp oder Sören? Ne? Ich sollte immer OrgaVision oder meinem Qualitätsmanagement glauben. Ne?
Philipp hat die Version 10, ich die 12 und eigentlich ist es schon die 18.
Genau. Die meisten greifen auf das blanke Druckerpapier zurück. Klappentreifen entscheiden. Lieber Vorgesetzter, ich hätte gerne Urlaub. Wahnsinn. Erzähl uns doch noch ein bisschen mehr über dein Unternehmen.
Ach ja, wir waren ja bei dem Gründen, ne? Also
Gründen und vielleicht ein bisschen mehr. Wie viele Menschen arbeiten denn dann aktuell bei dir in der Firma?
Also erstmal dieses schöne Wort nochmal fallen lassen. Wir sind echt bootstrapped, ne? Ganz, also in Berlin weiß man, was bootstrapped ist. Das heißt, kein Investor an Bord.
Mittlerweile auch südlich von Berlin. Also auch hier ist es angekommen.
Genau. Und das heißt, und vielleicht noch zum Geschäftsmodell noch etwas. Wir haben von vornherein eben gesagt, die meisten wollen keinen Server. Das heißt, 2008, ihr erinnert euch, das war so die Zeit, wo so das erste iPhone irgendwie das Licht der Welt
erblickte. 2007.
2007, ne? Und das heißt, da war das schon spannend, weil das Wort SaaS, Software as a Service, war noch nicht so ausgeprägt. Ne? Da hieß es noch irgendwas mit On Demand und so. Also es gab schon immer Ansätze, aber das hieß dann meistens, irgendjemand betreibt meinen Server. Ne? Aber es war jetzt nicht so skalierbare Anwendungen, wo beliebig viele Kunden sich Infrastruktur teilen auf einer Plattform. Wir waren natürlich super innovativ. Ich sagte von vornherein, Geschäftsmodell, Software as a Service, technologisch auch. Das ist auch unser großer Vorteil, dass obwohl wir schon so alt in Anführungszeichen sind, technologisch gesehen, eben von der Architektur, wir das von vornherein so wollten, weil wir wollten sicherstellen, eben kein Kunde muss sich irgendwie ein Stück Hardware kaufen, irgendwie selber Software installieren, sondern wir wollen sicherstellen, dass alle auch immer mit der aktuellsten Version von unserer Software arbeiten und nicht bloß mit der aktuellsten Arbeitsanweisung. Und das heißt, wenn man Software-Service macht, dann kriegt man ja auch nicht irgendwie so eine Lizenzgebühr mal rübergereicht, von dem man aus dann wieder einen Monat weiterentwickeln kann von dem Geld, sondern man lebt davon, dass der Kunde möglichst lange zufrieden mit diesem System ist und er zahlt jedes Jahr brav einen kleinen Betrag dafür, dass wir die Software weiterentwickeln und für ihn betreiben. Und das ist der Grund, warum es so wenig Software-as-a-Service-Unternehmen gibt, die bootstrapped sind, weil man eben extrem viel vorfinanzieren muss. Also wir haben es geschafft. Wir hatten auch einige Krisen, eine sehr große, wo wir auch gedacht haben, das schaffen wir so nicht. Aber wir haben lange Zeit gar nicht an einen Investor gedacht. Und ich muss auch sagen, ich komme aus einer Welt, ich musste mir das erst aneignen, überhaupt dieses Denken, ne? Dass man sich von außen jemand holt, dem irgendwelche Anteile abgibt und der dann mitredet und dafür aber man halt mehr Möglichkeiten hat, schneller zu wachsen. Wir sind also behutsam gewachsen und in den ersten Jahren war es auch so, dass wir das ja alle nebenbei gemacht haben. Das war wie ein Hobby. Ich sage es jetzt mal ganz, ganz frech, ne? So, jeder war ja in seinem Tagesgeschäft ganz woanders. Es war ein echtes virtuelles Unternehmen, weil wenn jemand gesagt hat, wir brauchen mal Marketing, dann hat man in diesen Gesellschaftsunternehmen gefragt, kannst du da mal deinen Mitarbeiter Marketing machen lassen? So, ne? Sehr schön. Und das funktioniert am Anfang schon, aber man kommt schnell an seine Grenzen. Und jetzt heute, Stand heute, das war deine nächste Frage, wir haben gut 700 Unternehmen, die mit OrgaVision arbeiten, alle Größenordnungen dabei und eben jetzt nicht nur Sozialwirtschaft. Aber aufgrund der Historie, gerade in den ersten Jahren, war ich natürlich fleißig und munter dabei, die Sozialwirtschaft Realwirtschaft zu überzeugen, dass OrgaVision das System ist, was die Mitarbeiter entlastet, für die Organisation Mehrwert ist und eben zu einem lebendigen Managementsystem führt. Also deswegen ist das historisch gesehen und vom Anteil her noch sehr viel. Und ihr wisst selber, Sozialwirtschaft, das sind kleine ambulante Dienste mit 10 Mitarbeitern und das sind große Komplexträger, die mehrere hundert oder tausend Mitarbeiter haben. All die finden mit OrgaVision ein Werkzeug. Wir selber sind mittlerweile 40 Personen, die in OrgaVision arbeiten und am Produkt arbeiten und die Kunden unterstützen in den verschiedenen Bereichen. Und unsere Kunden sitzen in der Regel im Dachbereich, also vor allem Deutschland. Und wir haben Kunden auch aus der Sozialwirtschaft in Österreich und der Schweiz und so ein paar, die uns, ich sag mal, zugelaufen sind, weil sie uns entdeckt haben, ne? Die tatsächlich auch außerhalb des Dachbereichs sind. Aber in erster Linie sind wir deutschsprachig und da ist auch alles noch weit vielversprechend, was das anbelangt, weil das, was uns am Anfang große Probleme gemacht hat, die meisten Leute haben gar nicht nach einer QM-Lösung gesucht. Die dachten, sie haben schon die Lösung, wenn sie in Word was schreiben und es auf den File-Server ablegen. Ne? Das hat sich in den letzten Jahren dramatisch geändert. Das heißt, wir haben jetzt sehr viele Wettbewerber, die festgestellt haben, oh, das ist ja wirklich ein Use Case, wie man so schön sagt. Ne? Also ein Fall, der irgendwie nach Lösung schreit. Das ist gut. Der Markt entwickelt sich. Das zeigt auch, dass es attraktiv ist. Und wer ist unser stärkster Wettbewerber? Letzten Endes ist es immer noch Word und PDF und File-Server, ne? Weil damit kann ich ja auch alles dokumentieren. Und wenn die Organisation kleiner ist, dann ist das ja vielleicht auch ein guter Einstieg, weil erstmal geht es ja um die Inhalte. Ne? Wie arbeiten wir, wie beschreiben wir es? Da ist es noch kein so großes Problem. Die meisten unserer Kunden, gerade in der Sozialwirtschaft, sind natürlich schon größer. Da geht es jetzt nicht um eine ambulante Station, sondern die haben dann vielleicht gleich mehrere, wo auch die Organisationsstrukturen ein bisschen komplexer sind, wo man sich dann auch mehr Gedanken machen muss über die Architektur, ne? Also wie strukturiere ich das von den Rechten und.
Genau, damit sich jeder Mitarbeiter lokal eine Version abspeichert.
Ja, das kann immer noch passieren. Das kann man ja leider nicht ganz ausschließen. Es gibt ja immer Leute, die überzeugt sind, dass wenn sie es lokal haben, es immer noch das sichere ist.
Es ist sicher, genau. Ja. Es ist sicher die falsche Version, aber es ist grundsätzlich. Aber
ich habe sie.
Ich habe sie, genau. Sehr schön. Du hast eben gerade schon gesagt, dass Sozialwirtschaft schon so das Kerngeschäft ist und ihr noch andere Branchen habt. Welche konkret sind es?
Ja, tatsächlich. Ich würde mal sagen, so unterschiedlich, dass ich sie gar nicht voll aufzählen kann. Aber ich nehme mal so ein paar Highlights, um euch zu erklären, wie unterschiedlich OrgaVision eingesetzt wird. Ne? Weil wir haben gesagt, Qualitätsmanagementsystem. Unsere Kunden, die machen aber auch ganz viele andere Sachen mit OrgaVision. In erster Linie dokumentieren sie immer etwas. Ne? Und wir haben zum Beispiel sehr viele Energieversorger, ne? Stadtwerke. Weil die haben nicht bloß ein Managementsystem, die müssen sich also nicht bloß um Qualitätsmanagement kümmern, sondern die haben ganz viele Regularien. Ne? Es gibt Energiemanagement, Umweltmanagement, was für die relevant ist beispielsweise. Und was für jedes Unternehmen meistens interessant ist, das Thema Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz. Ne? Das sind so Sachen, die treffen jeden in der Sozialwirtschaft genauso wie produzierende Unternehmen. Und produzierende Unternehmen haben wir auch sehr viele, aber ich nehme mal so zwei Beispiele, die ich einfach total mega finde, weil ich hätte nicht dran gedacht. Und das spannendste Beispiel ist für mich Feuerwehren. Wer wollte nicht schon mal Feuerwehrmann werden? Also ich nicht, aber ich wäre auch nicht drauf gekommen, dass Feuerwehrleitstellen eben auch ein Qualitätsmanagement selbstverständlich haben. Ne? Das ist ganz spannend, hier so die Feuerwehrleitstellen jetzt als unsere Kunden zu haben und auch da zu verstehen, wie wichtig das ist. Und wenn wir gerade bei der Sozialwirtschaft sind, ganz nah dran ist ja Gesundheitswesen. Ne? Also Kliniken sind natürlich auch unsere Kunden. Da kommen auch große Kunden von uns her, wo man auch merkt, das ist nicht bloß wichtig, dass man es vorweisen kann, sondern wenn dieses System ausfällt, dann kann das ganz schnell ein großes Problem werden für unsere Kunden. Ne? Wenn ich in der Notfallaufnahme bin oder so und ich kann auf bestimmte Informationen plötzlich nicht zugreifen. Also da ist es nicht so dieses nice to have, sondern wir müssen sicherstellen, dass es verfügbar ist für solche Fälle. Ne? Oder anderes Beispiel, weil du noch Branchen wissen wolltest, beispielsweise Papierfabriken, hatte ich schon mal gerade genannt, ne? Finde ich auch super spannend, weil die auch so viele Managementsysteme gleichzeitig unter einen Hut bekommen müssen. Und wenn ich dafür nicht jedes Mal irgendwie was Neues aufbaue, dann spricht man ja davon, dass man integrierte Managementsysteme hat. Das heißt, nicht alles doppelt erzählt, sondern eben auch wirklich schaut, dass es diese Überlappung, die inhaltlichen Überlappungen in einem System zusammengefasst werden. Und ihr kennt das Thema Datenschutzgrundverordnung, ne? auch wieder Sozialwirtschaft, oh ja, da gibt es noch viel Aufholbedarf, wir haben personenbezogene Daten, wir müssen ganz viel sicherstellen. Und jetzt gibt es ja auch für viele erst deutlich geworden, diese Kritis-Unternehmen, habt ihr vielleicht gehört, ne? Das sind Unternehmen mit kritischer Infrastruktur, dazu gehört zum Beispiel die Gesundheitsversorgung, dazu gehören die Stadtwerke. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, alle, die zu diesen Unternehmen gehören, die kritische Infrastruktur betreiben, die müssen zum Beispiel sicherstellen, dass sie Informationssicherheit professionell managen. Dafür gibt es auch eine Norm, 27001 nennt die sich. Die stellt eben sicher, wenn ich so ein System nach 27001 aufbaue, dass ich eben alle IT-Prozesse, insbesondere die sicherheitsrelevant sind, eben mir erstmal Gedanken mache, wie gestalte ich sie, dann dokumentiere und hoffentlich dann auch lebe. Und das ist dann so ein sogenanntes Audit, wo man schaut, ob das, was wir beschrieben haben, auch das ist, was im Alltag gelebt wird.
Mhm. Man merkt, was das für ein komplexes Thema ist, Qualitätsmanagement, und in wie vielen Branchen das neben der Sozial- und Gesundheitswirtschaft doch schwerwiegend zum Tragen kommt, wo du sagst, Stadtwerke, wir können das in dem Podcast jetzt hier wirklich ohne schlechtes Gewissen auch dich fragen, weil ich schätze nicht, dass irgendwer von den Stadtwerken zuhört. Werdet ihr auch die Preise jetzt bei den Energieversorgern erhöhen?
Das ist ein ganz sensibles Thema, Philipp. Einfach deswegen, man darf es ja gar nicht laut sagen, wir haben noch nie die Preise erhöht, seitdem es Orgavision gibt.
Krass. Ich dachte gerade schon, was war bei der D-Mark-Euro-Wende, aber ihr seid ja 2008, alles gut.
Ja, aber das heißt nicht, ich weiß, dann sagen die Kunden beeindruckend, aber das heißt ja, dass sie es bald erhöhen werden.
So, ne? Also, ja, aber ich muss ja auch sagen, eure Preise sind ja Anzahl-User-Preis. Genau. Das ist jetzt hier, was passiert in der Inflation? Wir holen einfach aus irgendeinem Produkt 200 Gramm raus und lassen den Preis gleich. Das ist die Frage, ja, hat die Preise nie erhöht, aber sind die Userzahlen runtergegangen? Das könnte ja sein.
Nein, also wir haben jetzt im Moment, ich hatte gesagt, 700 Kunden und das sind über 150.000 User und das ist für uns wichtig, weil die werden lizenziert, wie es du schon gesagt hast. Und das Wichtigste bei unserem Geschäftsmodell ist eigentlich, dass es unterstützt das, was unsere Philosophie ist. Wir wollen, dass nach Möglichkeit alle Mitarbeiter in diesem System sind. Also nicht bloß eine Pflegefachkraft und vielleicht noch die Pflegehilfskraft, sondern ich möchte auch die hauswirtschaftliche Versorgung drin haben. Vielleicht machen wir uns mal Gedanken über die Ehrenamtlichen, ne, die auch irgendwo ja Leitlinien brauchen, Zugriff auf Unternehmenswissen brauchen. Das heißt, im Idealfall schaffen wir ein System, was auch so spannend ist und auch so hilfreich ist, dass es keine Frage ist, ob, und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber dass jeder, egal ob Putzfrau oder Geschäftsführer, in diesem System Zugriff auf alle für sie relevante Informationen hat. Und davon leben wir. Und deswegen müssen wir auch schauen, dass dieses System eben nicht nur für den QMB und den Auditor gebaut wird, sondern tatsächlich für die Organisation einen Mehrwert stellt. Und dann sind wir ganz nah an unserer Vision, wie wertvoll ein Qualitätsmanagement werden kann. Und im Idealfall spiegelt sich es wieder durch so ein Zitat, was ein Kunde gesagt hat, ohne mein Orgavision sage ich nichts. Ne? Das ist genau dieser Punkt, weil da ist sozusagen, da kann ich mich drauf verlassen, das ist die Wahrheit in Anführungszeichen. Und dann darf man nicht vergessen, nochmal ganz zurück, Philipp, was du gesagt hast, so von oben, Qualitätsmanagementsysteme müssen nicht zwingend beschreiben, wie man arbeitet, sondern sind ja meistens so, dass sie Leitplanken aufstellen, ne? Sagen, was auf keinen Fall passieren darf oder was gewünscht ist. Sie definieren, welche Art von Qualität rauskommen soll. Darüber sollten wir uns verständigen. Das heißt aber nicht, dass jede kleine Entscheidung schon davor geregelt ist. Ne? Das wäre völlig ineffizient und würde zu schlechten Ergebnissen führen. Und wenn wir das so gestalten, dass es deutlich macht, das ist der Korridor, da bist du sicher, wenn du dich in diesem Korridor bewegst und das ist dein Entscheidungsspielraum, dann wird es natürlich erst richtig interessant und dann kann es eben auch bedeuten, dass ich auf diese Weise auch nicht die Last habe als Pflegekraft zu sagen, bewege ich mich jetzt in einen Bereich, der für mich kritisch ist.
Kann ich absolut nachvollziehen. Wir haben bestimmte Branchen, wir haben aber auch im Gesundheitswesen, auch in Richtung Medizin mit Sicherheit Standards, die mehr sind als Leitplanken. Der Spielraum ist mit Sicherheit unterschiedlich, je nachdem, in welche Ecke wir gucken. Aber ja, sagen wir mal, im Bereich der Pflege, Altenpflege, gebe ich dir vollkommen recht, selbst unsere Standards, unsere Pflegestandards sind Leitlinien, sind Handlungsleitlinien, sind Leitplanken, bieten mir einen pflegerischen Spielraum. Ich kann gar nicht jede Form der Dekubitus-Prophylaxe gleichzeitig machen. Ich muss mir die raussuchen, die für den Moment am besten funktioniert. Genau, und ich kann morgen neu überlegen.
Ja, richtig. Und deswegen brauche ich natürlich nach wie vor hochqualifizierte Mitarbeiter, hochmotivierte Mitarbeiter. Und denen gebe ich etwas an die Hand, dass sie noch besser arbeiten können. Und da bin ich überzeugt davon, wenn wir das gut machen, und gut machen heißt eben auch, dass das, was da geschrieben ist, auch verständlich ist beispielsweise, und das ist jetzt kein IT-Problem, sondern wie sorge ich dafür, dass so eine Arbeitsanweisung nicht bloß gelesen wird, sondern verstanden wird. Ne? Und ja, da gibt es ja auch noch viele Formen dessen, wie man so eine Arbeitsanweisung beispielsweise formuliert, ne? Oder wie man sie gestaltet. Und da hat sich ja auch viel geändert. Ne? Wir wissen alle, wie wir heute Informationen aufnehmen, wie das aufbereitet ist, die Information. Und ich glaube, da ist auch manches noch verstaubt und da ist auch manchmal die Tonalität noch nicht die, die Menschen anspricht und die es attraktiv werden lässt. Oder eben auch der Gedanke, nicht alles muss beschrieben sein. Manches kann auch ein Video nochmal verdeutlichen, beispielsweise. Wir können ja auch multimedial das Ganze machen. Wir haben Organisationen, die sagen, ja, so ein Prozess, der muss irgendwie so als Prozessdiagramm visualisiert sein, ne? Weil dann versteht es jeder. Wir haben andere Organisationen, die sagen, das versteht dann bei uns keiner mehr, das ist zu abstrakt. Also auch da gibt es ein großes Spektrum, wie man das dann macht, also wie man in einem System dafür sorgt, dass es dann auch funktioniert, weil am Ende geht es um diese Information.
Ja, ja. Absolut.
So ein bestes Beispiel, du wirst es auch schon sau oft wahrscheinlich in den letzten Jahren erlebt haben. Dekubitus-Prophylaxe, Lagerungsprotokoll. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sich Leute strikt an das halten, was irgendwo aufgeschrieben ist. Also das ist ja die andere Seite. Ich halte mich strikt daran, was irgendwo steht. Ja. Wie oft liegen Dekubitus-Prophylaxe-pflichtige Menschen morgens auf dem Rücken, obwohl sie eigentlich laut Protokoll auf rechts liegen müssten, aber sie haben sich irgendwie in den letzten 2 Stunden selbst auf den Rücken katapultiert. Jetzt ist aber Rücken laut Plan dran.
Ja.
Was habe ich nicht nur einmal erlebt? Ja, man lagert eiskalt weiter auf dem Rücken, weil es steht ja im Plan.
Ja. Und da kann es gefährlich werden, ne? Und deswegen ist ein QM-System auch eine Kulturfrage und auch weiterhin ganz eng mit Führung verknüpft, ne? Also ganz oben hängt das ja sowieso. Es ist immer eine Führungsaufgabe, so ein Managementsystem. Und es geht wirklich darum, die Eigenverantwortung zu stärken und sicherzustellen, dass genau das vermittelt wird, auch über so ein System, diese Eigenverantwortung, die eben auch an die fachliche Kompetenz appellieren muss. Das können wir gar nicht im Detail regeln. Dafür haben wir hochqualifizierte Mitarbeiter, dass sie im Detail das einschätzen können und danach handeln und gleichzeitig eben ein festes Fundament haben, aus dem heraus sie eben diese Entscheidung treffen.
Du hast ja ganz viel Einblick in auch andere Branchen. Ist Qualitätsmanagement überall gleich, beziehungsweise ist es überhaupt vergleichbar? Hat es die Pflege da besonders schwer?
Also, ich fange mal an, was mir immer als Unternehmensberater begegnet ist. Wenn ich nur in der Sozialwirtschaft war, hat trotzdem jede Einrichtung, jede Organisation behauptet, bei uns ist es ganz speziell. Ne? So.
Stimmt, ja.
Ja, das ist auch wichtig, weil es ein Teil der Identität ist. Es ist eben mehr als dieses, wie machen wir es, sondern es heißt auch, das sind wir. Ne?
Ja.
Also wenn ich jetzt mal davon loslasse, dass natürlich die Personen auch sowas prägen und nicht bloß das, wie sie es tun, dann würde ich sagen, das Spannende ist ja, dass die Probleme auf der ganzen Welt immer sich auf das zurückführen lassen, wie Menschen funktionieren. Insbesondere dann, wenn sie mit anderen arbeiten. Ne? Dann entstehen Probleme, die wir irgendwie versuchen zu regeln, organisatorisch und so weiter. Und das ist erstmal völlig unabhängig davon, in welcher Branche wir uns gerade bewegen. Die Probleme sind erstmal die gleichen. Allerdings, bestimmte Berufsbilder ziehen auch bestimmte Persönlichkeitstypen an. Da gibt es vielleicht Unterschiede. Ne? Wenn ich jetzt in so einem Ingenieurbüro bin, sind die Leute oft von ihrer Haltung oder von ihrer Art, wie sie Lösungen produzieren, in einer ganz bestimmten Richtung ausgerichtet. Und wenn ich in die Pflege schaue, da gibt es überwiegend Leute, die eben ganz anderes naturell haben oder ganz anders mit Problemen umgehen. Da ist der Unterschied. Aber nicht, wenn es darum geht, sozusagen, wie bauen wir so ein Managementsystem? Inhaltlich würde sich sehr stark hoffentlich unterscheiden, weil wir beschreiben. Und übrigens diese inhaltliche Beschreibung, nämlich die Beschreibung, wie arbeiten wir als Organisation, die ist wirklich hoch individuell. Ich kann mir eben nicht ein Qualitätsmanagementsystem kaufen. Ne? Dieses schöne, da gibt es so Musterhandbücher, gehe ich hier irgendwo hin, im Buchladen, kaufe mir mein Qualitätsmanagement, weil das ist ja alles geschrieben. Nein, so standardisiert ist es eben nicht. Genau da beginnt die Individualität, aber das, was wir regeln müssen, das, was die klassischen Probleme sind, wie wir dafür sorgen, dass es Akzeptanz zum Beispiel findet in der Mitarbeiterschaft. Das sind diese Themen, da können wir ganz viel voneinander lernen und zwar branchenübergreifend. Und das ist auch so ein Thema, wir bringen gerne Leute zusammen, die da Erfahrung gesammelt haben, weil es einfach oft inspirierend ist, welche Lösungen es gibt für die Probleme, die so allgemein sind. Ne? Also wie sorgen wir dafür, dass die erste Begegnung mit einem Qualitätsmanagement super spannend ist und Spaß macht. Ne? Das ist einfach eine Herausforderung, weil man hat nur einmal einen ersten Auftritt, auch wenn der Vorhang fällt und Eure Vision plötzlich auf der Bühne steht. Ja, das interessiert mich, egal ob ich da im Produktionsunternehmen bin oder eben in der Sozialwirtschaft. Da können wir voneinander lernen wir müssen halt bloß immer schauen, dass die Kultur auch einen Einfluss hat auf das, wie wir mit bestimmten Dingen umgehen. Und auch da gibt es eben große Unterschiede. Das, was bei dem einen geht, geht beim anderen nicht. Und wir haben ja gerade in der Sozialwirtschaft Unternehmen, die teilweise ja eine große Tradition haben, ne? Also auch damit ein ganz anderes Führungsverständnis. Also wir haben Kunden, die sind 150 Jahre alt, ne? Also kennt ihr alles, Diakonie, Caritas, ne? Das sind einfach Organisationen, die bringen was mit, auch an Selbstverständnis und auch an Menschenbild. Und dieses Menschenbild, das spiegelt sich im Führungsverhalten, und das Führungsverhalten, das sorgt eben dann für bestimmte Ergebnisse. Und da ist es immer individuell, aber das hat nichts mit dem Qualitätsmanagement zu tun. Und das müssen wir aber zusammenbringen, dieses Führungsverständnis, das Menschenbild und das, wie wir uns ein Qualitätsmanagementsystem aufbauen.
Johannes, du hast gerade gesagt, ihr bringt Leute gerne auch zusammen. Wie bringt ihr denn Leute zusammen? Das würde ich gerne noch wissen, bevor ich etwas zur DNISO-Geschichte wissen möchte, was vielleicht für viele auch noch einfach nur ein Begriff ist, dem sie immer mal wieder begegnen, aber eigentlich gar nicht wissen, was dahinter steckt. Aber ganz kurz, wie bringt ihr denn von OrgaVision Leute zusammen?
Das Highlight, und jetzt schaue ich auf die Jahre vor Corona, war für uns immer unser Anwendertag, so haben wir das genannt, wo tatsächlich Menschen aus allen Branchen zusammengekommen sind. Und da haben wir nicht gezeigt, wie toll unsere Software ist, oder das hat nur einen kleinen Anteil gehabt, sondern es ging immer darum, dass unsere Kunden den anderen Kunden, die an dem Tag anwesend waren, gezeigt haben, was sie für Erfahrungen gemacht haben. Also und auch so richtig den Blick über die Schulter auch gewährt haben, ne? Also es ist ja nicht bloß immer die Frage, wie hast du es denn gemacht, sondern zeig mir doch mal, wie sieht dein Qualitätsmanagement aus, ne? Also wo man so wirklich reingegangen ist oder was erfahren hat von, wie ist denn das bei euch eingeführt worden, als ihr alles aufgebaut hattet? Wie sahen die ersten Tage aus, ne? Wie habt ihr das in eure große Organisation hineingebracht? Das waren für mich auch die Highlights, weil ich oftmals wirklich gestaunt habe, mit welcher Fantasie auch das Ganze gemacht wurde. Und man hat dann eben auch sehr gut feststellen können, nein, das ist gar kein Branchenthema. Viele Fragestellungen sind interessant. Da waren dann eben die Stadtwerke und sind in den Vortrag von der Klinik gegangen, ne?
Das ist krass. Das muss ich mal an der Stelle sagen. Also wenn man solche Anwender, das machen ja jedes mittelgroße Softwareunternehmen fängt an, Anwendertage zu veranstalten. Ein oder mehrere im Jahr im ganzen Dachraum. Aber wer da die Kunden in den Lead lässt, wo sich Kunden gegenseitig Lösungen präsentieren, das heißt hauptsächlich, so habe ich dich verstanden, von Erfolgsgeschichten reden und nicht darüber, über welche Probleme sie in der Software stoßen, dann ist das definitiv ein Indiz dafür, dass die Software gut ist. Aber das ist ja ein mega Risiko, was man eingeht, wenn man Kunden darüber berichten lässt, was sie in der Software tun vor anderen Kunden. Das ist ja ein mega Risiko.
So drastisch habe ich es gar nicht gesehen. Also es ist natürlich schon immer so, dass man nicht weiß, was da erzählt wird. Oder wir haben heute gerade eine Statistik abgerufen, wie alt unsere Kunden sind. Also wie lange sind die dabei? Und haben eben festgestellt, die zweitgrößte Kohorte sind Kunden, die seit über 10 Jahren dabei sind. Das ist toll für Software. 10 Jahre im Einsatz, das könnte man sagen, Sozialwirtschaft. Da kenne ich ganz viele Kunden, die 20 Jahre lang die gleiche Software einsetzen, weil sie auch geduldig sind oder so. Aber ich glaube, ein anderer Grund, warum wir da, wie soll ich sagen, wir haben dabei nichts zu verlieren, weil wenn es Probleme gibt, dann sind die ja da. Also die können wir ja nicht schöner machen. Und wir wissen auch, und viele Kunden können es nachvollziehen, dass einfach bei Software gehört es dazu, es entstehen Fehler, und Fehler lassen sich nicht immer einfach und schnell beseitigen. Manche sind auch Konstruktionsfehler. Da ist nicht eine Frage, haben wir einen Fehler, sondern wie gehen wir damit um? Und bei diesem, wie gehen wir damit um, ist es oftmals auch keine Frage, gibt es ein Workaround, ne, wie man so schön sagt, komme ich da irgendwie dran vorbei, sondern eher so, wird der Kunde ernst genommen und sind wir in der Lage, mit dem Kunden vertrauensvoll zusammenzuarbeiten? Und dazu gehört es eben, sich auch zu sagen, wenn es Probleme gibt. Natürlich die Kollegen in dem Bereich Support und Beratung, die erleben beides sehr extrem, ne? Die begleiten Kunden, wenn sie anfangen, die ersten Schritte zu gehen, den Rollout zu machen. Das ist dann das Highlight. Und natürlich haben sie beim Support rufen die Leute an, die gerade ein Problem haben, ne? Also sei es... Ja, klar. So, ne? Aber ich glaube, unsere Tage, die waren immer eine Inspiration und eben auch für mich, weil ich manchmal verwundert war, was die Kunden da drin eigentlich auch abbilden. Ne? Die fangen halt an, ihr Intranet damit abzulösen, weil sie sagen, alles, was Information ist, sollte da drin sein, nicht bloß, wenn es QM-Information ist. Und wenn man das sieht, was da auch liebevoll teilweise aufgebaut wird, ne? Wenn die erzählen, wie sie es geschafft haben, die Mitarbeiter zu motivieren oder vielleicht sogar zu begeistern, die den größten Abstand zur Technik hatten. Und wenn man sich das mal dann anschaut, ne, mit wie haben die denn das marketingmäßig aufgesetzt oder so, dann versteht man erst auch, was das für eine große Sache ist. Weil OrgaVision, da denkt man immer, man kauft Software, ne? Aber am Ende passiert Organisationsentwicklung dadurch, weil wir klären Rollen, Verantwortlichkeiten, Prozesse. Ja. Es wird alles so viel transparenter, ob man das will oder nicht. Und die Organisation kommt in Bewegung und das fühlt sich nicht immer gleich gut an, wenn man so eine Software einführt, weil man so viele Fragen plötzlich nochmal klären muss, auf den Punkt. Und was man auch beim Blick über die Schulter erlebt, das ist, es ist so viel Arbeit geleistet worden und endlich gibt es auch Leute, die das einschätzen können und man kann zu Recht stolz sein, weil eine Sache muss man sagen, die Qualitätsmanagementbeauftragten sind trotzdem noch nicht, auch nicht durch OrgaVision, die beliebtesten Personen geworden, die stehen halt immer am Rand, obwohl sie so viel unterschiedliche Kompetenzen in sich bündeln müssen, ne, sowohl fachlich, inhaltlich, als auch wie sie eben so eine Organisationsentwicklung betreiben. Und da sind sie einfach unter Kollegen und kollegial einfach mal einen Schlag auf die Schulter zu bekommen, das hast du gut gemacht, das hat mich beeindruckt. Das ist natürlich auch der Moment, der einem gut tut.
Ja.
Ach ja, und ein Gedanke noch ganz schnell, was ich an der Sozialwirtschaft so toll finde, das ist, dass es in der Regel so wenig Wettbewerbsbefürchtung gibt. Ne? Also das sind Kunden, die extrem offen sind, weil sie alle nur auf den Kunden ausgerichtet sind und der Markt ist so riesig, da habe ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie einen Kunden in der ambulanten Pflege verliere. Gut, regional kann das immer noch ein bisschen sein, aber wir haben ja ein anderes Problem. Ne? Wir haben ja jetzt kein Nachfrageproblem und deswegen ist da dieser Informationsaustausch nochmal wesentlich entfesselter.
Ja. Das stimmt. Das ist eher ein Personalproblem, ja.
Ja. Jetzt klär unsere Zuhörerinnen und Zuhörer doch mal ein wenig über DNISO auf. Dieses Standard 9001. Jetzt machen vielleicht viele, die zuhören, machen Qualitätsmanagement. Einige sind vielleicht auch mit der DNISO da vertraut. Einige machen vielleicht, kochen ihr eigenes Süppchen. Punkt 1, DNISO, macht es Sinn, wenn man sich dazu entscheidet, sich eben entsprechend zertifizieren zu lassen, so viel schon mal vorab. Man muss sich nach DNISO auch zertifizieren lassen, man muss also sich von außen prüfen lassen, soweit schon mal klar. Macht es Sinn, eine Software sofort einzusetzen, schon in der Vorbereitung auf den Zertifizierungsprozess und wie aufwendig und wie kostspielig ist denn eine DNISO-Zertifizierung?
Vielen Dank für diese vielen Fragen und keine davon lässt sich in wenigen Sätzen beantworten. Wir machen mal den Einstieg mit, was ist jetzt DIN ISO und brauche ich das überhaupt? Ne? Also was ist DIN? Ne? Da geht es um eine Norm, die sozusagen teilweise ja auch ISO heißt international oder eben dann auf Deutschland bezogen ist und die 9001 gilt weltweit. Das ist also eine Norm, die beschreibt, wie ein Qualitätsmanagementsystem beschaffen sein muss. Wenn es diese Merkmale erfüllt, die in der 9001 beschrieben sind, und die sind da herrlich abstrakt beschrieben, sodass das das erste Verständnisproblem ist, was soll das? Was, wie soll ich das machen? Es ist halt nicht beschrieben, wie man es macht, sondern was zu beschreiben ist. Das sorgt am Anfang oft für Unsicherheit. Ne? Deswegen holt man sich dann oft einen Berater, der sagt, es ist nicht so schlimm, schreib mal das und das. Ne? In die Richtung, da geht es. Wenn ich der Meinung bin, dass mein Managementsystem dieser Norm entspricht, dann lasse ich einen Auditor kommen, wenn ich das will. Und wenn der das bestätigt, dass mein Managementsystem diese Anforderungen erfüllt, dann bekomme ich ein Zertifikat. Wofür ist das Zertifikat gut? Na, erstens mal hat irgendjemand mal von außen gesagt, das hast du gut gemacht, das ist jetzt sozusagen normgerecht. Und das Zertifikat wird oftmals verwendet als Spiegel von dem, wie professionell man aufgebaut ist, weil ja ein Dritter, ein Außenstehender sozusagen geschaut hat, ob man ein System überhaupt hat im Unternehmen und ob das eben bestimmten Ansprüchen genügt. Jetzt kann ich sagen, bringt das was? Erstmal bringt es Kosten. Also eine Zertifizierung kostet was, ich muss einen Auditor bezahlen, ich muss das Zertifikat bezahlen, ich habe dann einen gewissen Turnus, wo das wieder begutachtet wird, ist also ein gewisser Aufwand, das heißt, ganz viele wollen sich diesen Aufwand sparen, weil sie sagen, für mich hat das Zertifikat als solches keine Bedeutung, aber ich kann mich ja trotzdem an der Norm orientieren und einfach sagen, ich tue mal so, ne? Ich will es trotzdem normgerecht machen, nur dass ich jetzt nicht jemand draufschauen lasse, der das tatsächlich dann sozusagen mit einem Haken versieht. Und jetzt, wenn wir in der Pflege reinschauen, dann gibt es da neben der ISO 9001 auch andere Normenwerke, die noch branchenspezifischer versuchen zu beschreiben, wie so ein Managementsystem beispielsweise in der Pflege aufgebaut sein sollte. Und da haben zum Beispiel auch die Wohlfahrtsverbände teilweise eigene Systeme sich geschaffen, die aber in der Regel abgeleitet sind von der 9001 und nur spezifischer werden, um eben auch schnelle Orientierung zu bieten, weil diese Individualisierung, diese abstrakten Normen hinzu, wie beschreiben wir denn das, einfach an manchen Stellen schwierig ist. Das heißt also, ich brauche kein Zertifikat, ich muss mein Managementsystem nicht einmal nach einer Norm aufbauen. Wenn wir jetzt in der Pflege sind, dann kommt ja, wie wir ganz eingangs gesagt haben, irgendwann mal der MDK und prüft sozusagen, macht eine Qualitätsprüfung und der hat ein paar Fragen im Gepäck, die man übrigens sich davor anschauen sollte, ne? Und der fragt ein paar Dinge, die jeder, der ein Managementsystem hat, nach einer Norm sofort beantworten kann. Ne? Der fragt zum Beispiel, sind da irgendwie bestimmte Rollen klar beschrieben? Gibt es klare Zuständigkeiten? Gibt es ein Organigramm, aus dem sich entnehmen lässt und? Ne? Gibt es zum Thema Datenschutz Regelungen und so weiter? Und dann würde ich sagen, wer seine Hausaufgaben über eine Norm erledigt hat, der ist dann schon mal aus dem Schneider. Die anderen müssen halt davor schauen, dass sie das, auch wenn sie der Norm nicht folgen, dann entsprechend umgesetzt haben. Ne? Also die Norm kann für mich auch bloß mal so eine Orientierung sein oder ich versuche sie eben normgerecht mein Managementsystem aufzubauen. Da schreibt mir keiner was vor. Das ist übrigens anders, ne? Wenn wir jetzt in die Behindertenwerkstätten schauen, die auf Zulieferer sind, von Zulieferern, die dann irgendwie an Automotive irgendwie was verkaufen oder so. Da haben wir eine andere Situation, weil diese Zulieferer, die Kunden der Behindertenwerkstätten sind, die wollen zum Beispiel so ein Zertifikat haben, weil sie selber von irgendeinem Automotive-Hersteller zwingend sozusagen das Zertifikat vorlegen müssen, was beweisen soll, dass da bestimmte Dinge eben gemanagt sind.
Ja, verstehe. Ja.
Eine wichtige Sache, ne? Ein Managementsystem sagt noch nichts über die Qualität aus. Da sollten wir uns ganz klar sein, wie gut die Pflege ist. Also die Ergebnisqualität, das kann ich nicht von der Strukturqualität ableiten. Ne? Strukturqualität heißt, wie unsere Organisation tickt. Und Ergebnis heißt, was wir mit unserem Handeln erzielen. Und so gut die Rahmenbedingungen sind und wir unsere Struktur gefunden haben als Organisation, deswegen wird das separat geprüft, die Ergebnisqualität.
Was kostet so ein Zertifizierungsprozess, wenn ich mich wirklich dazu entscheide, ich möchte mich Deniso zertifizieren lassen? Jetzt nicht, was kostet, die Software einzuführen, sondern ich brauche ja vielleicht Schulung, ich brauche ausgebildete Leute, ich brauche zumindest Leute mit einer DNISO-Ausbildung, die muss ich wahrscheinlich auch vorweisen im Rahmen meines Zertifizierungsprozesses. Und vielleicht brauche ich auch einen Berater über einen gewissen Zeitraum, der mich so ein bisschen an die Hand nimmt und mir zumindest mal so einen Kickstart gibt. Pflegedienst, 200 Patienten, 25 Mitarbeiter, was muss der in die Hand nehmen?
Also ein entscheidender Punkt ist, wo startet er denn? Ne? Wie reif ist er denn schon? Wie ausgeprägt sind denn seine Prozesse schon? Was hat er denn schon? Ne?
Weil was ist deiner Meinung nach so im Durchschnitt? Wo steht der Pflegedienst im Durchschnitt jetzt? Oder wo startet der Pflegedienst deiner Meinung nach so im Schnitt?
Also sagen wir so, jeder hat ja zwingend eins, ne? Das haben wir ja schon festgestellt. Also jeder startet bei irgendetwas, aber nicht bei null. Das größte Problem ist in der Regel, dass die Regelungen, die da irgendwann mal entstanden sind, nicht mehr aktuell sind, gar nicht mehr dem tatsächlich entsprechen. Und für die meisten Leute geht es nicht darum, das originär aufzubauen, sondern wenn man es zum Beispiel digitalisiert, dann eben auch gleichzeitig zu aktualisieren, vielleicht auch neu zu gestalten. Und deswegen ist es auch sehr schwierig, weil es hängt ein bisschen davon ab, was ich eigentlich damit erreichen will, um zu sagen, wie viel Zeit investiere ich. Auf jeden Fall ist es so, ich kann das nicht wegdelegieren und mir einkaufen. Ja, es kann sinnvoll sein, einen Berater zu haben, der einem einfach nochmal hilft, festzustellen, an welchen Stellen müssten wir denn unbedingt was tun, ne? Oder wie schaffen wir das möglichst schlank zu tun. Als solches aber ist ganz schwierig, die Zertifizierung selber, die kostet gar nicht so viel, weil da zahle ich den Auditor und dann zahle ich das Zertifikat. Das sind meistens, irgendwie gibt es noch ein Voraudit und so, ne? Das sind vielleicht so 3 Auditorentage bei so einer Größe. Das ist also nicht aufregend. Das Tolle ist ja, mit so einem digitalen QM-System wie OrgaVision kann ich auch dem Auditor schon davor Zugriff geben auf mein Managementsystem. Dann spart er sich auch Zeit, kann sich schon mal einlesen, sich orientieren. Also das alles kann man effizient gestalten. Der größte Aufwand, und das ist das, was sich schlecht am Anfang meistens von außen beurteilen lässt, das ist, wo stehen wir denn und wo wollen wir eigentlich hin und wie sieht der Weg aus, wie viel muss man da investieren? Und in der Größenordnung, was du gerade so genannt hast, 200 Patienten, was denkst du, wie viele Mitarbeiter hätten wir da?
25?
Ja, genau. 20, so, da haben wir nämlich ein großes Problem. Ne? Da gibt es nicht den Qualitätsmanagementbeauftragten, aber wen es garantiert gibt, das ist die Pflegedienstleitung. Mhm. Und wenn die nicht aufpasst, dann ist sie gleichzeitig Qualitätsmanagementbeauftragte, wenn es ganz dumm läuft. Und dann ist eine Frage gar nicht, wie viel Zeit nur hineinfließt, sondern wie lange wird denn das dauern, wenn ich jede Woche eine Stunde habe, um irgendwelche Standards zu aktualisieren. Mhm. Ne? Das hört ganz schnell auf, Spaß zu machen. Und deswegen bin ich auch immer dafür, erstmal wirklich, wie soll ich sagen, Energie reinsetzen, schnell zu ersten Ergebnissen zu kommen, aber es eher als Prozess zu sehen, als zu sagen, von heute bis in 3 Monaten, dann haben wir unsere Zertifikate. Ne? Das schafft unnötig Stress. Und was die PDLs dann lernen müssen, das ist zu delegieren. Und das kann ich übrigens in so einem digitalen QM auch. Es ist nicht notwendig, wie du schon gesagt hast, dass der QMB vorgibt, wie ein Prozess aussieht. Ich kann eben auch anfangen, Mitarbeiter verantwortlich für einzelne Bereiche zu machen. Und ich kann dann über so ein Dokumentenlenkungssystem wie OrgaVision dafür sorgen, dass ich als fachlich Verantwortliche eben mitbekomme, wenn da so ein Pflegestandard geändert wird, und kann eben auch nachvollziehen, wer das geändert hat und so weiter. Und das wäre immer mein Tipp dann gleich, nein, das macht nicht eine Person, sondern wir fangen gleich mal an, in einem Team zu arbeiten, weil wir uns gegenseitig da auch stützen müssen. Wir müssen uns ja immer aus der Alltagsarbeit in so einer kleinen Organisation ein Stück weit rausnehmen, und wir wissen, dass wenn der Patient ein Problem hat, dann müssen wir uns erstmal um den Patienten kümmern. Ne? Und deswegen sind das auch schwierige Projekte, weil man sie obendrauf packt und erstmal sagt, da müssen wir so viel investieren, bis wir da Nutznießer sind. Ich weiß nicht, ob wir das durchhalten. Ne? So, also da muss man dann nochmal ein bisschen auf die Rahmenbedingungen schauen oder wie schafft man da auch eine Motivation, weil am Ende soll es entlasten, aber das Dumme ist, es entlastet eben auch erst am Ende. Ne? Wir müssen halt davor investieren.
Ja. Was kostet jetzt am Ende das reine Zertifikat? Oder die Prüfung? Prüfung plus Zertifikat?
Also da musst du so eine Zertifizierungsgesellschaft wie den TÜV oder die DEKRA fragen. Ne? Also die stellen dann die Rechnung. Ich würde mal sagen, in der Größenordnung, das ist ja ein Kleinstunternehmen, ne? 20, 30 Mitarbeiter, so irgendwie, da kannst du schon mit 3.000, 4.000 Euro sozusagen wahrscheinlich das bekommen. Aber ich würde sagen, in der Größenordnung sollte man wirklich überprüfen, ob man wirklich ein Zertifikat braucht. Weil das ist sozusagen die Kür. Ja, dann hat jemand nochmal bestätigt, dass wir normgerecht das Ganze aufgebaut haben, aber wir haben herzlich wenig davon. Ich würde das Geld lieber investieren in eine super Mitarbeiterfeier, wenn wir das System am Laufen haben und feststellen, jeder nutzt es und es ist Teil vom Alltagserleben der Mitarbeiter, weil die da aktiv zugreifen, und da würde ich lieber ein paar Prämien ausloben. Wer hat den ersten prozessualen Fehler entdeckt? Wer hat den ersten Verbesserungsvorschlag gemacht? Das ist alles viel besser investiertes Geld, als einer DEKRA oder einem TÜV das Geld zu geben, damit dann im Eingangsbereich das Zertifikat hängt.
Kununu, ihr seid mit 4,8 Sternen echt krass unterwegs. Was ist dein Erfolgsrezept?
Wo du überall hinschaust. Also ich glaube, wir haben auch wie jedes Unternehmen einen speziellen Umgang miteinander, und wir haben auch von Anfang an versucht, diese Art von Umgang, nennt man ja ganz schnell Kultur, ne, Unternehmenskultur, einfach miteinander zu gestalten, und dabei einerseits, wenn man wächst, und jetzt sind es ja 40 Leute, es ist nicht mehr so kuschelig bei uns, dass im Kern zu erhalten und gleichzeitig aber behutsam weiterzuentwickeln, dass es eben auch in einer sich verändernden Organisation irgendwie auch immer wieder neu ausrichten kann an die Bedürfnisse der Mitarbeiter. Und ich würde schon sagen, also das ist jetzt wirklich eine Plattitüde, ne? Aber der Mensch steht im Mittelpunkt, was bedeutet, dass wir uns eben nicht bloß als arbeitende Kollegen erleben, sondern Interesse aneinander haben. Und das macht schon großen Unterschied. Und diese Kununu-Bewertung, die du jetzt siehst, die stammen ja wahrscheinlich überwiegend aus der alten Zeit, ne? Vor Corona und während Corona. Was jetzt dazu kommt, das ist, wir haben ja auch so unsere Arbeitsform geändert, aber das führt jetzt in was ganz anderes hinein. Ne? Also da gibt es jetzt natürlich auch viele Dinge, die wir versucht haben, besser zu machen.
Naja, die sind schon auch Daten aus März 2022. Also das ist jetzt nicht nur
vor Corona. Eine Erfahrung war einfach, dass wir festgestellt haben, wir haben ja anders als die Pflege die Möglichkeit, ganz viel am Computer zu sitzen und dabei zu arbeiten. Ne? Die Pflege muss beim Patienten sein. Und deswegen ist es nicht so wichtig, wo man sich befindet. Und deswegen haben wir zum Beispiel gesagt, ja, wir hatten so ein tolles Office. Ich war sehr stolz drauf. Ich habe mich wirklich sehr wohl gefühlt.
Ja, was ist das? Haus der Werbung? Oder
Haus der Werbung, ja. Also wer mal in Berlin ist, ne, das ist so ein, hat einen Wikipedia-Eintrag schräg gegenüber vom KDW, einfach mal vorbeikommen. Haus aus den 60er Jahren und genau, hat diesen Titel Haus der Werbung, und da haben wir unser Büro, und das haben wir natürlich so eingerichtet, dass es uns allen da immer gut getan hat und gut gefallen hat. Und das gibt es jetzt so nicht mehr. Also das Haus der Werbung gibt es noch, unser Büro gibt es noch, aber es sind nicht mehr alle jeden Tag da. Und da bin ich jetzt gespannt, wie sich die Kultur ändert. Im Moment scheint es zu gelingen, weil wenn man sich nicht mehr jeden Tag sieht, dann ist es kein Problem, wenn man sich gut kennt. Wenn man aber ganz neu als Mitarbeiter in eine Organisation kommt und nur noch die Menschen am Bildschirm sieht und gar nicht weiß, wie groß die eigentlich sind beispielsweise, mhm, ne? Oder wie sich so anfühlt, wenn man mit denen den ganzen Tag in einem Raum sitzt, ja, dann kann man auch wenig mitgeben, was wir sonst so implizit mitgegeben hat, ne? Weil das Neue orientiere ich mich und schaue, wie sind denn die so drauf, worüber reden die denn? Ne? Ich kriege ja gar nicht mehr diese Nebenbeigespräche mit. Also da muss man noch experimentieren, aber ich würde sagen, wir versuchen sehr authentisch zu sein und wir wollen alle die Lebenszeit, die wir für OrgaVision investieren, da wollen wir ein Gefühl haben, ich insbesondere, dass das eine gute Investition ist. Und dazu gehört es, mit Menschen zu arbeiten, die einen inspirieren und mit Kunden zu arbeiten, auf die man stolz ist, weil sie was Tolles machen.
Wie lange sind die längsten am Start, die längsten Angestellten? Wie lange sind die da?
Muss man gleich an zwei denken. Ich glaube, die Ines ist jetzt fast 10 Jahre dabei. Ines und Björn. Ja.
Ich habe auch gesehen auf eurer Homepage, ihr bietet hier 30 Tage Vacation im Jahr an.
Ja.
Für alle, die immer noch nicht verstanden haben, was es ist, bedeutet, arbeite von wo auch immer du arbeiten möchtest. Du kannst dich auch in deinen Garten setzen.
Ja, wobei ich ergänze es mal, ne? Also Vacation heißt bei uns, du darfst sogar im Ausland arbeiten, also in der EU, im EU-Ausland, also eben nicht bloß im Garten, das dürfen die Leute auch ohne Vacation bei uns.
Ja, aber ich wollte nur sagen, man könnte auch nur in den Garten gehen, statt
das wäre das kleine Vacation.
Nach Malle zu fliegen, ja. Am Abend Laila anzubeten und Kennzahlen, wie ist denn euer NPS?
Den erheben wir noch nicht.
Was?
Ja, genau.
Ist das nicht Bestandteil eures Qualitätsmanagements?
Na, das ist nicht zwingend. Ne? Also ein Punkt ist tatsächlich in einem Qualitätsmanagement die Frage, wie stelle ich fest, wie der Kunde zufrieden ist mit dem Produkt.
Genau.
Ne? Mhm. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber es steht eben nicht in einer Norm drin, verwende dieses oder jenes Modell dazu. Ne? Ja. Sonst könnte man sagen, jetzt wissen wir, warum wir alle NPS machen. So. Also das machen wir nicht nach NPS. Es gibt in bestimmten Prozessen sozusagen immer ein Feedback, was wir vom Kunden einfordern. Und beispielsweise Support kennt man ja so. Kunde hat irgendwie eine Frage, wir klären die Frage und fragen danach den Kunden natürlich, wie bist du damit zufrieden, ne, mit der Antwort und mit der Art und Weise, wie wir es. Also solche impliziten Sachen prozessual angedockt an irgendein Event, den machen wir. Und das, was tatsächlich bei uns noch, man könnte sagen, jetzt auf der strategischen Roadmap ist, das ist tatsächlich diese Art von Befragung, die aber für uns auch gleichzeitig so eine Herausforderung ist, weil wir haben ja mindestens zwei Benutzergruppen. Wir haben einmal die Leute, die so ein System verantworten, ne, der QMB beispielsweise, der ganz andere Kriterien anlegt, was das Produkt liefern muss und wie es funktionieren soll und wie er damit dann zufrieden ist. Und wir haben den normalen User, ne, das ist der Mitarbeiter, Pflegefachkraft, Hauswirtschaft, was auch immer, der sozusagen ganz anders damit arbeitet. Und für uns ist es schwierig im Moment auch sowohl technisch als auch, wie soll ich sagen, auch juristisch überhaupt da auf diese Personen zuzugreifen. Ne? Das sind alles Instanzen, die für sich völlig autonom und nur im Zugriff des Kunden liegen. Und wir wollen natürlich am liebsten dann, wenn der Kunde im Produkt ist, ihn fragen. Weil dann hat er ja gerade das Erleben. Ne? Und dann können wir sagen, jetzt bist du gerade an der Stelle, sag uns mal, wie es dir an dieser Stelle geht, weil das Produkt ja so unterschiedlich genutzt wird, dass was auch immer der Kunde sagt, ne? Net Promoter Score 8, 9, 1, was auch immer, wir müssen ja wissen, worauf sich das bezieht. Ne? Und das ist eben ein nicht triviales Produkt. Und das heißt, was auch immer der NPS ist, wenn ich ihn nicht interpretieren kann, dann habe ich ihn zwar erhoben, aber er bringt mir nichts. Ne? Und da wären wir wieder bei der Sinnhaftigkeit oder Unsinnigkeit von irgendwelchen Verfahrensanweisungen, das muss ich mir davor überlegen und glücklicherweise haben wir sozusagen Rückmeldung und die beste Rückmeldung ist natürlich auch nicht systematisch und nicht flächendeckend ist, das sind unsere Empfehlungen. Ne? Also am Ende will ich beim NPS ja auch wissen, würdest du uns empfehlen? Ne? Aber ich finde es viel besser, wenn es keine fiktive Frage ist, sondern wenn er uns empfohlen hat und sich jemand bei uns meldet und sagt, ja, ein Kollege hat jetzt schon zweimal gesagt, warum ich noch nicht OrgaVision habe und dann weiß ich, okay, da ist was angekommen, was eben tatsächlich auch in der Praxis dazu führt, dass jemand mit seinem Namen dafür einsteht und sagt, schau es dir an, ich bin überzeugt davon, das könnte für dich interessant sein.
Ja, genau. Ja gut, ich meine, der NPS macht ja jetzt nicht großartig was anderes. Rechnet.
Ja, aber es bleibt immer eine fiktive Frage für mich. Ne? Also selbst wenn ich bei einer 9, irgendwas stehe, heißt das nicht, dass jemand mich tatsächlich empfiehlt. Deswegen würde ich immer empfehlen, wenn ich einen NPS hebe, dann möchte ich nicht bloß wissen, ob jemand prinzipiell in der Lage wäre oder sich dafür engagieren würde, sondern ob es tut. Weil es ist ein Unterschied, ob ich einen Kollegen anspreche oder ob ich nur denke, ich könnte ihn ja mal ansprechen.
Ja, da gebe ich dir recht. Ja.
Johannes, wie geht's mit OrgaVision weiter? Was sind die nächsten großen Ziele?
Wir wollen noch viel mehr Organisationen mit dem QM erfolgreich machen. Also das heißt, um sie erfolgreicher zu machen, müssen wir viele Leute darauf aufmerksam machen, dass es uns überhaupt gibt, dass es so eine tolle Lösung gibt. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier auch bisher sozusagen auf OrgaVision und diese Möglichkeit hinzuweisen in dem Podcast. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, damit es für noch mehr Organisationen interessant wird, heißt es auch, dass wir noch mehr Wünsche, die Kunden haben, die schon mit OrgaVision arbeiten, erfüllen wollen. Das heißt, das Produkt muss sich natürlich weiterentwickeln. Und das bei einer Software, die jetzt eben auch in IT-Kreisen von denen aus gesehen in die Jahre gekommen ist, ne, über 10 Jahre auf dem Buckel hat, eine Herausforderung sowohl technologisch als auch jetzt von diesem Marktumfeld, weil wir nicht bloß direkte Wettbewerber haben, sondern nehmen wir mal SharePoint, da kann ich auch Dateien versionieren und verwalten. Da müssen wir einfach schauen, wie wir da sozusagen den besten Mehrwert bieten, weil das ist, was unsere Kunden erwarten. Und das heißt eben auch so zum Thema Integration und. Also da, unsere Roadmap ist voll und wir wissen, wo wir hinwollen. Und wir schaffen das nur mit unseren Kunden und wir schaffen es nur, wenn wir neue Kunden dafür begeistern. Und eine Herausforderung ist natürlich, die Kunden zu behalten, die jetzt schon so lange dabei sind, weil sie sich natürlich ein Stück weit auf uns verlassen, dass diese Lösung, die all ihr Wissen enthält, ihr Organisationswissen, dass die eben auch auf lange Sicht sicher verfügbar ist, dass es für die tatsächlich auch in manchen Branchen existenziell. Also das heißt, deswegen ist es uns wichtig, das Wachstum so zu gestalten, dass wir es gut verdauen und dass wir trotzdem so voranschreiten, dass wir sagen können, es gibt noch ganz viele weiße Flecken in der QM-Landschaft oder insgesamt beim Managementsystem. Wir wollen da einfach noch uns sichtbarer machen und mehr Mehrwert schaffen. Und das heißt, letzten Endes eigentlich das einlösen, was so meine Idee war. Es muss so bleiben. Managementsysteme müssen effizient betrieben werden können und sie sollen Mehrwert für die Mitarbeiter schaffen, weil so ein System ja nur so gut ist, wie die Mitarbeiter damit arbeiten. Also das brauche ich nicht für die Tonne konzipieren, dass der QMB ganz stolz drauf ist, sondern wir wünschen uns, dass die Mitarbeiter ein Stück weit damit auch eine Identifikation erleben im Idealfall und sagen, wow, was für ein cooles Unternehmen. Hier haben wir etwas, was das auch wirklich mal zeigt. Und da gibt es eine schöne Geschichte. Wir haben ab und zu Kunden, die ja auch das System von außen zugänglich machen, oder das ist ja bei so einer SaaS-Lösung sowieso so. Ne? Prinzipiell kann ich es vom Mobil natürlich zugreifen. Ich kann es vom Sofa aus zugreifen. Und ich kenne die Geschichte, dass Pflegemitarbeiter tatsächlich daheim ihrer Familie auf diese Weise mal gezeigt haben, wie ihre Organisation tickt. Dieser Stolz, der dabei entsteht, wenn man mal jemand anderen draufschauen lassen kann, und zwar nicht bloß erzählt, was man tut, sondern eben wie das Gesamtgebäude aussieht, in das man jeden Tag rein und raus geht. Das ist natürlich so eine Sache, wo ich sage, ja, da sind wir nah dran an dem, dass es wertvoll wird für die Mitarbeiter und eben tatsächlich Orientierung bietet. Und da müssen wir dranbleiben und da gibt es noch super viel zu tun.
Mhm. Habt ihr euch selbst dazu entschieden? Habt ihr eine DIN-ISO-Zertifizierung oder eine andere?
Also wir hatten ganz am Anfang eine abgespeckte DIN-ISO-Zertifizierung. Wenn man so ein Startup ist, dann muss man ja immer erstmal zeigen, dass man seriös ist. Und dafür hilft so ein Zertifikat, weil hatte jemand anderes gesagt, ihr seid seriös, ihr habt das im Griff. So. Ne? Also das hatten wir ganz am Anfang. Das nannte sich TÜV-Profi-Zert. Ne? Das war der kleine Bruder oder die kleine Schwester eben von einer DIN-ISO 9001. Haben wir dann irgendwann mal sein lassen, weil dann waren wir seriös. Das hat dann jeder verstanden, dass wir jetzt nicht gerade so in der Garage noch arbeiten. Und wir sind jetzt schon seit über einem Jahr dabei. Wir haben uns gegen die 9001 als solches entschieden und haben gesagt, bei uns ist das Thema Informationssicherheit so wichtig. Wir bauen eben tatsächlich jetzt nach ISO 27001, streben wir tatsächlich auch die Zertifizierung an. Bis jetzt und über die Jahre ist es immer das Rechenzentrum, in dem wir die Lösung betreiben, das natürlich Informationssicherheit gewährleisten muss. Das ist absolut wichtig. Darauf muss der Kunde vertrauen können. Wir haben gesagt, wir wollen das über diesen Betrieb selber hinaus für uns als Organisation implementieren. Und wow, ja, also das ist super, wenn man auch mal das Gleiche tut, was der Kunde tun muss. Sowohl inhaltlich als auch mit dem gleichen Tool. Und also da ist noch ein bisschen was zu leisten, aber wir sehen zumindest irgendwie Licht am Tunnel des Pfades der Zertifizierung.
Sehr gut. Apropos Licht am Ende des Tunnels, Kaffee schwarz oder mit Milch?
Oh, ich bin ein Teetrinker und ich habe in meinem Leben zwei, dreimal eine Tasse Kaffee ausprobiert und das ist mir nicht bekommen und ich habe auch nicht ganz verstanden, wofür das gut sein soll, weil es weder geschmeckt hat noch irgendwie was Positives ausgelöst hat bei mir und dann habe ich lange Zeit gar nichts Heißes getrunken.
Das ist der erste Sören.
Ja.
Ja. Der Erste, der keinen Kaffee trinkt, genau. Und ich bin überzeugter Teetrinker und vor allem bin ich Liebhaber des grünen Tees. Also das ist das, was in verschiedenen Sorten bei mir steht, sei es im Büro oder bei mir daheim. Und dem kann ich immer was abgewinnen.
Es soll ja sehr gesund sein.
So sagt man. Ich setze da mal drauf, aber wir werden sehen, nicht wahr? Ob ich 2 Jahre länger lebe, als wenn ich Kaffee getrunken hätte, das wird mir leider keiner sagen können. Wir werden mal schauen.
Vermutlich nicht, nee.
Ja, lieber Johannes, vielen Dank. Ich glaube, jedem ist nach dieser Folge klar, der Mann lebt dieses Thema und spürt dieses Thema. Das ist begeisternd, mit welcher Energie du über Qualitätsmanagement sprechen kannst. Das habe ich noch nie zuvor in dieser Form erlebt. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du zu Gast warst bei uns.
Danke, dass du da warst.
Vielen Dank euch beiden. Es war mir auch ein Vergnügen, diese Möglichkeit zu haben, mit jemand aus der Pflege, der aber jetzt auf die Pflege schaut, zu diesem Thema zu reden und sich auszutauschen. Und ich freue mich, wenn ihr bei uns mal vorbeischaut, weil ihr seid der Kaffeetrinker. Bei uns gibt es auch Kaffee. Kommt einfach mal im Büro vorbei.
Vielen Dank für die Einladung.
Werden wir bestimmt tun. Vielen Dank.
Dann einen wunderbaren, schönen Restabend.
Danke sehr.
Tschö. Tschö.
Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von Noventi Care.